Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zum Kontextur Podcast. Eine neue Episode ist raus und dazu begrüßen wir euch jetzt. Idee und Redaktion von Katharina Benjamin und Angelika Hinterbrandner wie immer. Der Schnitt kommt von Rosa Toneik und die Grafik von Patrick Martin. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann teilt und liked den Podcast gerne auf allen Plattformen. Auf Spotify und Apple Podcast könnt ihr uns auch gerne Kommentare hinterlassen oder ihr schickt uns einfach eine E-Mail. Wenn ihr uns monetär unterstützen wollt, könnt ihr das am besten via Steady tun. Und alle weiteren Infos und Links, wo, was und wie, findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt los geht's!
Hallo Angelika.
Hallo Katharina.
Ja, schön, dass wir uns mal wiedersehen. Das ist ja gar nicht so oft. Meistens sitzen wir im remoten Podcast-Studio. Ich in meiner kleinen Kabuff in Leipzig. Du bist zwischen Zürich und Berlin, aber heute sind wir in Hannover gelandet.
Heute sind wir live in Hannover und wir sind sehr gespannt auf die Aufnahme. Wir nehmen heute mit Publikum auf. Wir haben gerade schon versucht, die Catchbox, aka das Wurfmikrofon, zu testen. Das hat ganz gut funktioniert. Ich bin sehr gespannt, ob wir noch jemanden auf der Bühne begrüßen. Oder ob sich niemand hier hochtraut, das werden wir gleich noch sehen. Wir haben heute ein Thema mitgebracht. Passend zur Uni sprechen wir nochmal über Architekturlehre, heute 1:1 und hoffentlich im besten Fall auch mit Beteiligten der Lehre, mit Studis und mit Mittelbau und den Professoren. Also wir sind sehr gespannt. Und wir haben die Episode genannt Architektur und Aktivismus. Wir sind heute ein paar Tage nach der Europawahl. Heute ist der 12. Juni. Das heißt, passend dazu sind wir auch gerade eingebettet in aufregende Zeiten, in Anführungszeichen, und beleuchten aktuelle politische Ergebnisse so ein bisschen, die Polykrise. Was heißt das eigentlich alles für die Architekturlehre? Was tut sich da gerade? Magst du vielleicht noch mal kurz was dazu sagen? Wie sind wir zu diesem Thema gekommen oder warum beschäftigt uns das? Das ist auch nicht die erste Episode. Wir haben schon öfter über die Lehre gesprochen. Wieso sprechen wir da heute drüber?
Ich würde sagen, weil wir auch beide in der Lehre tätig sind. Also ich komme jetzt gerade ganz frisch und geistig paniert aus 6-7 Stunden Konsultation an der TU Braunschweig. Du bist an der ETH Zürich gerade noch und wir haben ja auch beide selbst studiert. Und ich würde sagen, ich persönlich nehme eine starke Veränderung wahr, wie ich studiert habe, zu wie das irgendwie heute läuft. Also erstmal ist es eine viel größere Augenhöhe im Umgang mit den Studierenden. Auf der anderen Seite aber auch eine Einforderung von einer Positionierung, von einer Beteiligung. Also damals, als ich studiert habe, hat man immer gesagt, ach, die Studierenden, ach, die Studenten sind ja so unpolitisch. Ich glaube, in Weimar war irgendwie eine der Architekturfakultät war eine der einzigen Fakultäten in Thüringen, die sich nicht zu den Bologna-Protesten groß erhoben haben. Also besonders die Architektur-Leute galten immer eigentlich, ach, die sind mit ihren Entwürfen beschäftigt und die machen ihren Kram. Und ich nehme das so wahr, als dass sich das sehr, sehr gewandelt hat. Es gibt wieder eine Politisierung. Es gibt einen Wunsch, sich zu beteiligen. Und es gab auch in den letzten Jahren von den Institutionen, von den Universitäten ein Angebot, dies auch zu tun, sich den Raum zu nehmen, die Stimme zu erheben, sich zu beteiligen, Dinge zu kritisieren. Und gerade habe ich persönlich das Gefühl, dass da jetzt sehr kritisch drauf geguckt wird, dass gesagt wird, naja, vielleicht war das doch nicht so eine gute Idee. Die Aktivisten, die haben zu radikale Forderungen. Also das geht auch für mich so ein bisschen parallel zu diesem Klimadiskurs letzte Generation. Am Anfang wurde das auch in den Medien oder auch gesellschaftlich gutiert. Und sukzessive in den letzten anderthalb Jahren wurde sich immer mehr distanziert. Teilweise die Klimaproteste haben sich radikalisiert und sie wurden auch kriminalisiert. Und diese Gemengelage, die interessiert mich einfach.
Und dadurch ist wahnsinnig viel entstanden, aber natürlich gleichzeitig auch die Frage aufgekommen, wer trägt denn die Verantwortung? Was an Qualität wird da hineingetragen an die Hochschule? Und oder wie ist das überhaupt in Zusammenhang mit den Kompetenzen, die Architektur abdecken oder in der Architektur überhaupt ausgebildet werden sollen? So. Und das ist, glaube ich, auch so ein Thema, über das wir uns immer wieder unterhalten. Was ist denn eigentlich der Kern der Ausbildung? Welche Dinge müssen überhaupt gelehrt werden? Wer kann darüber entscheiden? Und wie bringt man innerhalb von so einer hierarchischen Struktur, weil die hierarchische Struktur, die ist ja noch nicht abgeschafft, in Anführungszeichen, wie kann man in diese Struktur überhaupt Raum für neue Formate schaffen? Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen Einblick geben zu deiner Erfahrung in Braunschweig und wie da die Situation ist.
Also ich habe ja in der Lehre angefangen an der TU Dresden erstmal, bin jetzt seit ein paar Jahren in Braunschweig und tatsächlich sehe ich das halt so, dass man auf jeden Fall dieses den Ball an die Studierenden geben und sagen, ja, ihr dürft mitentscheiden, ihr dürft auch selber Lehrformate entwickeln, dass ich das total gut finde, das total begrüße, aber dass man aufpassen muss, finde ich, dass man den Studierenden trotzdem noch die Wissensvermittlung zuteil werden lässt, die sie auch brauchen und die sie auch, die ihnen zusteht, weil das nehme ich immer mal wieder so wahr, dass es halt dann auch, naja, das macht ihr halt selbst, sucht euch halt selbst die Themen, kümmert euch selbst und das sehe ich nie, also ich denke nicht, dass das für die lange Entwicklung gut ist, wenn sich sozusagen die lehrenden Personen, ProfessorInnen und auch mittelbar da aus der Verantwortung zieht. Ich denke schon, dass wir sind dafür verantwortlich, gut recherchierte Aufgaben, gut recherchierte Tischkritiken zu haben. Ich bin absolut dafür, also ich meine, das hört sich ja, wurde ja schon millionenmal gesagt, aber als ich angefangen habe zu studieren, war es schon auch noch so, dass gesagt wurde, was hast du da mitgebracht? Das haue ich jetzt mal vom Tisch, dass das absolut nicht geht, dass man sich, also ich sehe mich, versucht es zumindest, es ist natürlich auch nicht leicht, weil jetzt zum Beispiel in Braunschweig, wir haben so viele Studierende, wir haben so wenig Zeit, wir müssen uns so schnell einstellen, aber dass man sich einfach als Partner des studentischen Projekts sieht, dass man versucht, mit den Studierenden für die für sie beste Lösung zu arbeiten und dass man offen ist, dass man permeabel ist zu dem, was die Studierenden möchten und dass man zwar einen Kanon anbietet und auch sagt, das ist das, was ich gut finde, das wäre jetzt meine Lösung, aber nicht so ausschließend ist, weil das gab es in Weimar schon so. Es wurde extrem viel selektiert. Es wurde auch auf irgendwie was Authentisches, Eigenes, vielleicht aus der eigenen Identität abgeleitetes Input, Projekte, Vorbilder relativ herabgeblickt. Also dieser stark modernistisch geprägte Bauhauskanon, der war bei uns gesetzt. Und man hat auch schnell gemerkt, dass man sich dem nicht, sich besser nicht drüber malen sollte über diesen Kanon. Und ich finde, das ist halt so ein Spannungsfeld, dieses, ja, ihr dürft alles selbst entscheiden, ihr dürft alles selbst machen. Das birgt für mich immer so ein bisschen die Gefahr, dass die Studierenden dann gerade in den jüngeren Semestern vielleicht ohne die Begrenzung auch da sind, die sie brauchen. Ich finde so, dass man das so von Anfang, also das ist schon dieses Grundstudium und späteres Studium, dass so eigentlich den Raum immer breiter machen kann.
Ich meine, der Rahmen ist ja auch eine gewisse Art von Sicherheit. Also ich glaube, es kommt auf der einen Seite drauf an, über welche Formate sprechen wir. Du sprichst jetzt sehr spezifisch über das Studio, die Studiolehre, den Entwurf. Es gibt ja auch noch andere Formate. Also ich glaube, die und habe das auch so empfunden als Feedback in der Curriculumsrevision seitens der Studierenden, dass dieser Aspekt der Freiheit, also wir hatten vorher auch kurz über Bologna gesprochen, gerade seit der Bologna-Reform ist es viel schwieriger, überhaupt diese Freiheit innerhalb des gesamten Studiums zu haben, sich auszubreiten, auch mal irgendwas anderes zu machen, was vielleicht nicht zwingenderweise zielführend ist, im Sinne von, das bringt mir jetzt noch diesen Creditpunkt oder ich habe jetzt noch ein Häkchen gesetzt an einer Aufgabe. Also ich glaube, der Aspekt Freiheit per se im Curriculum ist extrem wichtig, halt immer noch irgendwie experimentieren zu können und gleichzeitig finde ich es aber auch nicht richtig, wenn sich Lehrende so komplett zurückziehen und sagen so, hands off, jetzt macht einfach mal, weil das ist also so diese kluge Rahmensetzung, um zu entscheiden, ne, worauf konzentrieren wir uns eigentlich, was sind die Learning Goals in Anführungszeichen, was wollen wir den Studis überhaupt beibringen? Ich glaube, das ist schon eine Aufgabe der Lehrenden, die sie irgendwie konkret und genau abschätzen müssen, weil nur so kann Lehre irgendwie auch erfolgreich sein.
Das finde ich gut, dass du das nochmal sagst, auch mit Bologna. Und ich nehme das schon so wahr, dass wir haben heute einfach eine große diskursive Freiheit. Also man kann viel sagen und auch viel besprechen und viel machen. Aber die strukturelle Freiheit der Hochschulen, der Universitäten hat natürlich seit, ich würde sagen, den 90er Jahren stark auch, gab es da einen Verlust, weil das nehmen wir auch so wahr, es geht halt viel um Forschung mittlerweile, um projektbezogenes Arbeiten und eigentlich das Thema Grundlehre, gute Lehre, also Lehre machen, das ist, hat sich ein bisschen verändert in der Gewichtung. Und das kann man auch, also wenn man sich Zahlen anguckt, dann sieht man halt, dass das eigentlich in der Mitte der 90er Jahre angefangen hat. Und viele Leute nennen das auch den neoliberalen Umbau der Universität. Früher gab es viel mehr Grundzuweisungen, einfach Grundmittel für die Lehre, für den Betrieb des Instituts oder der Universität. Und heute ist es so, man muss sich für alles bewerben. Man muss Forschungsmittel reinholen. Es ist alles im Projektmaßstab. Das heißt, es sind immer 3 Jahre. Ich hatte zum Beispiel noch also Betreuer, die waren auf unbefristeten Verträgen. Das waren teilweise sehr ältere Leute. Das waren Künstler mit einer extrem interessanten Persönlichkeiten, mit Biografien und so dieses, dass man eigentlich so Architekturlehrer, klar, es gibt die Professoren, die sind verstetigt, aber es gibt den Mittelbau und der ist auf Qualifizierungsstellen, sollte eigentlich eine Dissertation schreiben. Aber als wenn man Architekturlehrer oder Lehrerin ist, dann ist man mit Architekturlehren beschäftigt. Und das sehen wir ja auch, also auch in der Forschung und so, du musst immer dann, du musst natürlich auch Forschungsanträge schreiben, die in diesen Zielen sind, die die Forschungsvorhaben ausloben, passen. Und das heißt, man ist schon, das merkt man schon, man muss immer mehr seine Kästchen ausmalen, wird immer kleiner eingeleitet und so geht es den Studierenden ja auch. Also in Weimar konnte man das sehr stark merken. Ich habe eigentlich angefangen, kurz nach der Umstellung von Diplom auf Bachelor, Master, auf Credits, und man hat einfach gesehen, wie total die Studierendenkultur darunter gelitten hat, weil vorher haben sich halt Leute da wirklich, in Weimar gab es nicht viel, eine extrem interessante Studierendenszene aufgebaut, auch teilweise in den unsanierten Häusern. Und dann war es, danach war es ganz oft so, ja, ich muss schnell machen, ich krieg BAföG, ich kann kein Semester länger, dann muss ich Studienkredit aufnehmen. Also so wirklich dieses sich irgendwo reinbegeben und das durcharbeiten, weil man das Thema interessant findet, das ist ja sehr stark weg. Und dieser Stress, den es gibt im Studium, der hat schon auch stark damit zu tun. Also, und das ist ja dann, wenn wir wieder den größeren Bogen schlagen zur Gesellschaft, wo ist eigentlich die Bildung hin? Also es gibt zwar Leute, die haben Kompetenzen und Wissen, aber so dieses, das ist so ein Bildungsideal. Das hat viel auch, finde ich, damit zu tun. In der Schule ist es ja auch so. Also es geht immer darum, Lernstandserhebungen, also Qualitätsmessung, Qualitätsmanagement, Evaluationen. Also alles wird bemessen und alles wird beziffert. Aber das begrenzt natürlich den Raum total. Und dann können natürlich immer die Studierenden schreiben, ja, ich hätte gerne mehr Betreuungszeit. Und aber dann kann man halt eh nichts machen. Es gibt die Studierenden und es gibt die die Lehre, die da drauf, die Lehrprozent. Und dann kommen halt X bei raus. Also das ist halt schon was ich so ein bisschen bedauere, dass es eigentlich in der Universität, in der Hochschule ist ja eh nochmal anders, aber so für dieses, was ein Architekturlehrer oder Lehrerin sein könnte, gibt es eigentlich keine Struktur, weil diese Wissenschaftszeitgesetze, die Leute sind viel jünger, die heute die Architekturbetreuung machen, also und ja, das fehlt mir.
Ich biege nochmal kurz zurück, weil du hast es gerade nochmal zurückgelenkt zu den gesellschaftlichen Bedingungen, in die die Lehre ja auch eingebettet ist. Ein Punkt, der mir immer fehlt, wenn über wie studieren Studis gerade und was sind die Grundbedingungen, der oft fehlt, wenn man nur architekturintern redet, ist das Thema, wie sind denn eigentlich gerade die Bedingungen für Wohnen? Thema BAföG, ist das überhaupt angehoben worden? Wir haben gerade eine krasse Inflation gesehen. Also was sind denn eigentlich die Lebensbedingungen, die um dieses oder zu diesem Architekturstudium noch dazukommen? Also ich weiß es nur von der ETH, aber es arbeiten extrem viele Studis parallel. Und eigentlich ist das Architekturstudium ja ein Vollzeitstudium, ne? Und das zu sehen, während man das Curriculum irgendwie gerade reformiert oder während man mit Studis arbeitet. Also wir haben das tatsächlich auch Wir sind schon durch mit dem Semester an der ETH. Wir haben das dieses Semester tatsächlich auch wieder aktiv als Feedback bekommen. Bitte die Kritiken auf eine Art und Weise organisieren oder die Woche auf eine Art und Weise organisieren, dass wir arbeiten können. Und es ist aber eigentlich ein Vollzeitstudium, ne? Aber die Realität von sehr vielen Studierenden ist einfach, man muss nebenher arbeiten, weil man sonst die Miete nicht bezahlen kann und die Lebenshaltungskosten einfach nicht auf die Reihe kriegt. Also ich glaube, in diesem Umfeld müssen wir gerade Lehre betrachten. Und ich würde jetzt mal versuchen, aus dieser Analyse heraus, die wir gerade so gesponnen haben, eine Frage an euch zu spielen. Und zwar sind wir eingestiegen ja mit diesen unterschiedlichen Formaten, die sich vielleicht aus einem aktivistischen Kreis in die Hochschule hineinbewegt haben. Und ich zumindest, Katharina glaube ich auch nicht, kennen die Hochschule hier in Hannover ja gar nicht so gut. Also wie sieht es denn bei euch so aus? Gibt es hier auch solche Formate? Habt ihr hier Wahlfächer oder irgendwelche anderen Fächer, die ihr selbst bespielen könnt, die von den Studis entwickelt sind, oder Formate, wo ihr sagen würdet, die sind näher an dem dran, wo ihr so das Gefühl habt, das ist das, was ihr lernen müsst gerade?
Also ich glaube, so wie ich das Studium wahrgenommen habe, ist es bei uns so strukturiert, dass die ersten Semester sehr gegängelt sind. Also man hat vorgefertigte Fächer und hat so ein paar bisschen die Grundlagen, die man abspielt. Und dann in den späteren folgenden Semestern lockert es sich dann so ein bisschen auf. Wir haben, glaube ich, 4 Wahlpflichtfächer im Bachelorstudiumgang. Im Master sind es, glaube ich, deutlich mehr, die wir dann frei bespielen können. Die Auswahl und das Angebot ist aber bei uns relativ begrenzt. Das ist tatsächlich auch immer so ein bisschen bei uns das Problem, ist nicht unbedingt, du belegst das, worauf du Bock hast, sondern du belegst auch viel das, wo du überhaupt erst reinkommst. Von so Kursen und Fächern, wo so sehr viel Interaktion mit den Studis ist, sind mir jetzt so richtig keine bekannt, aber irgendjemand kann mich ja auch korrigieren, falls ich mich irre.
Vielleicht gibst du den Cube einfach weiter an eine Person deiner Wahl und diese Person mag vielleicht auf die Frage antworten, du darfst es einfach so weitergeben. Oh, ihr müsst schon fangen.
Hallo. Ich kann ja vielleicht mal als Stimme aus dem Masterstudiengang was erzählen, weil einige Kurse, die wurden mir zum Beispiel ja gar nicht angezeigt, als ich im Bachelor war. Also das vielleicht so dazu, es gibt schon den ein oder anderen Kurs, in dem man halt auch sich mehr zutraut, auch Anforderungen an den Kurs zu stellen. Ich glaube, da ist man dann vielleicht auch im Masterstudium ein bisschen selbstsicherer, um das dann auch irgendwie direkt ansprechen zu wollen. Das ist ja auch so eine aktive Einstellung aus den Studiestimmen selbst heraus. Und wir haben zum Beispiel jetzt seit 3 Jahren gibt es den Messestandkurs. Der ist so ein bisschen, also so gut wurde er nicht beworben, aber das ist ein Projekt in Kombination mit der Hochschule auch, also mit den Innenarchitekten und auch mit den Landschaftsarchitekten eigentlich zusammen in Kollaboration, und da entwickelt man halt im Laufe des Semesters einen Messestand, der dann auch realisiert wird. Also da kann man sich schon einbringen, wenn man möchte, aber oft fehlt halt die Zeit, muss man fairerweise auch sagen, um eben sich solchen Aufgaben dann auch für ein Semester stellen zu wollen. Also das ist halt die Realität.
Und bist du zufrieden mit den Dingen, die du hier so lernst?
Ja, also das ist ja auch total individuell. Also ich habe das Gefühl, dass ich erst im Master überhaupt Richtungen mir anschauen konnte, die mich interessieren und die ich halt auch ausprobieren wollte, weil ich sie wählen durfte und nicht nur, weil sie eben in meinem vorgeschriebenen Stundenplan eigentlich so empfohlen werden. Oder ich meine, wir dürfen eigentlich auch im Bachelor schon also Wahlpflichtkurse wählen. Das wird halt aber nicht aktiv so beworben, sondern es gibt halt so Stundenpläne, die einem halt erleichtern sollen, dass man auf seine Credits kommt. Und das machen die meisten halt auch, was ja total logisch ist, um auch irgendwie sich da durch diese Struktur durchzuwuseln, weil man ja noch gar nicht so richtig weiß, okay, welche Institute gibt's alle und was sind deren Schwerpunkte. Das kommt ja erst beim Studieren so ein bisschen raus. Deshalb denke ich schon, dass wenn man ein bisschen Zeit und vielleicht die Augen auch offen hält, dann man eigentlich ganz gute unterschiedliche Profile finden kann. Also so geht's mir jedenfalls. Perfekt.
Ja, ich denke, was halt auch interessant ist zu wissen, ist ja, dass die Bachelorstudiengänge Architektur in Deutschland, die sind akkreditiert. Die Kammern haben da auch einen Blick drauf, was da eigentlich im Bachelor für Lehrinhalte angeboten werden und vermittelt werden. Also ne, es muss immer Baukonstruktion und immer Gebäudelehre und sowas geben. Und ich glaube, da, das ist ja ein weiteres Thema, was wir öfter besprechen, ist diese Rollenfrage. Was ist, bedeutet eigentlich heute Architekt, Architektin zu sein? Weil es sich immer mehr ausdifferenziert. Und ist es eigentlich, also könnte man das, kann man das Studium überhaupt mehr öffnen, also gerade im Master? Ich kenne aber halt auch viele Leute, die dann gesagt haben, oh, ich studiere Master ein bisschen was anderes, ich studiere einen Studiengang, der heißt dann Architecturing oder so. Dann hatten sie aber extreme Probleme überhaupt dann in die Kammer zu kommen, weil die Kammer dann sagt, nee, du hast jetzt hier nicht deine, was, 180 Credits, so wie wir das wollen. Also es gibt schon auch noch eine Klammer, die sozusagen aus den Berufsverbänden ins Studium reinreicht. Und ich glaube, es ist aber ganz interessant, mal zu gucken, ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat, aber es gab ja vor ein paar Wochen, gab es die Entscheidung über die Architektur, die neue Architekturschule Siegen, wo ja eben ein Wettbewerbsmodellprojekt genutzt wurde, um überhaupt mal auf einer für Leute, die sich mit Architektur beschäftigen, super interessanten Grundlage eigentlich ins Gespräch und ins Machen und ins Zusammenarbeiten zu kommen.
Vielleicht muss man noch mal kurz fragen, habt ihr schon mal was von der vom Wettbewerb in Siegen gehört? Vom Wettbewerb zur, okay, alle schütteln den Kopf. Audioton, eine Person hat etwas gehört. Willst du kurz den Wrap-up machen? Wir machen jetzt ja total Interaktion. Einmal das Mikro werfen. Den kann man werfen. Yes, ich lieb's. Also die Interaktion ist total gut.
Also ich muss sagen, die Zusammenfassung ist eine Zusammenfassung, glaube ich, auch eine Podcast-Folge von euch, wo ihr darüber gesprochen habt. Also das Projekt ist entstanden, das glaube ich, die Hochschule Siegen momentan außerstädtischen Campus hat. Die suchen einen neuen Standort innerstädtisch und daraus wurde nicht ganz einfach ein Wettbewerb gestrickt, sondern die haben sozusagen, ich glaube, aus dem Mittelbau heraus ist entstanden, dass die erstmal eine Analyse gemacht haben mit Studierenden und zu sagen, die Planungsphase null bearbeitet haben im Studium, um dann daraus einen Wettbewerbsbrief zu schreiben. Und der Wettbewerb wurde dann, ich glaube, auf geladener Basis irgendwie durchgeführt und wurde vor 2 Wochen oder 10 Tagen entschieden.
In der letzten Episode haben wir mit Tobias Hönig von CEO Now und mit Konrad Kersting von 2030 und ein Kollege an der ETH gesprochen. Und Tobias ist Prof an der Uni in Siegen und hat quasi diesen Prozess mit aufgesetzt. Es ging quasi darum, eine neue Architekturschule zu erdenken. Also auf der einen Seite eben räumlich und parallel haben sie den Prozess so gestrickt, dass er eben so offen ist, dass nicht nur die Professorenschaft darüber entscheidet, was sind eigentlich die Räumlichkeiten, die entstehen sollen für die neue Lehre. Und eben der Wettbewerb wurde entschieden. Und diese eben, wie kann man überhaupt den Raum entwerfen, in Anführungszeichen, in dem Architektur gelehrt werden soll. Und das schon quasi in einem neuen Prozess, der dann auch vorauseilend im besten Fall für das ist, was dann in der Lehre passiert ist. Super spannend und man darf gespannt sein, was der Wettbewerb oder das Ergebnis des Wettbewerbs dann wiederum mit der Schule selbst macht. Kurze Pause zwischendrin und eine kleine Erinnerung. Es steckt viel unbezahlte Arbeit hinter dem Projekt Kontextur und den unterschiedlichen Formaten, die wir produzieren. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das beispielsweise tun, indem ihr den Podcast liked, abonniert oder uns einen Kommentar hinterlasst. Außerdem könnt ihr uns finanziell via Steady unterstützen. Alle weiteren Informationen dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Vielleicht magst du kurz was zum Gewinnerentwurf sagen.
Ja, gewonnen hat, ich weiß nicht, wer den hier kennt, also auch das, es haben interessanterweise Argen immer am Wettbewerb teilgenommen, was ja auch sozusagen gerade die neue Art und Weise ist, überhaupt im Architektur-Business zu bestehen, weil keiner hat halt alleine die Projekte und dann tun sich immer alle zusammen, damit sie überhaupt die Voraussetzungen erfüllen. Und ich glaube, für uns sind 2 Projekte interessant, die da abgegeben wurden. Einmal das Gewinnerprojekt von Gustav Düsing und Fakt. Gustav Düsing ist, ihr kennt ihn vielleicht, hat bei uns in Braunschweig zusammen mit Max Hacke das Studierendenhaus gebaut, was auch aus einem Wettbewerb herausgegangen ist, der nur für Mitarbeiter der TU Braunschweig war im Jahr 2015. Die haben das gewonnen, die haben das gebaut, es war deren erstes Projekt und die haben im letzten Jahr alle Architekturpreise abgesahnt, die es gibt. Also Deutscher Architekturpreis, aber auch der Europäische Architekturpreis. Und jetzt hat Gustav Düsing in einer anderen AG mit FACT, jungen Büro aus Berlin, diese neue Architekturschule Siegen für sich entschieden. Und das zweite Projekt, die sind haben den dritten Platz gemacht, das war ZAS mit Coop Disco, die aus Berlin kommen. Was interessant an diesen beiden Beiträgen ist, dass sie so ein bisschen die beiden Strömungen auch abbilden, die gerade in der Architektur, so wie wir es wahrnehmen, eigentlich sich aus einer Frage entwickeln. Und zwar, wie können wir klimagerecht bauen? Und Gustav Düsing und FACT haben das halt mit einer zirkulären Leichtbaukonstruktion beantwortet. In der FAZ wurde das die neue Schule des Eco-Minimalism genannt. Und ZAS und Coop Disco kommen halt eher mit Holzbau, eher biobasiert, also diese earthy, dieser earthy Stil. Und wir nehmen das gerade so wahr, als würde sich zwischen denen gerade nicht was zusammenbrauen, aber es sind auf jeden Fall zwei Thesen für eine Frage.
Ja, zu dem zweiten Beitrag will ich noch gerne hinzufügen, dass Coop Disco so eine Art Prozessvorschlag auch gemacht haben, der nochmal stärker das Projekt als ein Entwicklungsprozess der ganzen Hochschule gedacht hätte. Also da wäre der Entwurf quasi im gemeinsamen Arbeiten und Erarbeiten des Gebäudes auch entstanden, was natürlich super toll ambitioniert ist und dann aber oft die Leute auch abschreckt, weil mit diesen Prozessen sehr viel Aushandlungsarbeit natürlich auch einhergeht.
Und es ist aber auch nicht, also dieser Wettbewerb in Siegen ist sozusagen ein Modellprojekt. In Braunschweig hat sozusagen ja die Idee, junge Leute, die an der Uni arbeiten, einen Raum für die Architekturschule zu entwerfen, war jetzt sehr, sehr erfolgreich. Aber es ist nicht so, dass das von allen Stellen gotiert wird. Also teilweise wird es stark kritisiert, dass man sozusagen, man möchte gezielt irgendwie junge, nicht so erfahrene Leute ansprechen. Es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Kooperative Großstadt. Das ist eine Genossenschaft, die sozialen Wohnungsbau im Raum München entwickelt, die auch immer offene Wettbewerbe ausloben. Die bei einem ihrer ersten hat Summa Cum Femma gewonnen, zusammen mit Juliane Grieb, ganz junge Architekten. Jetzt gerade bei Freimundo hat mein Kollege Jonas mit Menü Surprise oder Price und Wurzel 7 gewonnen. Und jedes Mal, wenn richtig junge Leute zum Zug kommen, gibt's auf jeden Fall Stress. Also die Kammern wollen dann die Wettbewerbe nicht akkreditieren oder es wird sich auf jeden Fall in den erfahreneren Büros darüber beschwert und die Augenbrauen gezogen. Und ich denke, das ist auch, wenn wir jetzt so auf diese politische Lage kommen, wir sind im Zeitpunkt der Triggerpunkte und der Spaltung und es gibt verschiedene Spaltungen, die wir gerade erleben. Eine Spaltung ist definitiv zwischen Jung und Alt. Wir haben ja in den letzten Tagen gesehen, wie von oh, die Boomer, die sind alle blöd und wählen falsch, zu oh, die Jungen, die wissen ja gar nicht, was sie wollen. Und eine Spaltung, die auch im Architekturstudium meiner Meinung nach stark sichtbar ist, ist zwischen Leute mit Bildungshintergrund, akademischem Elternhaus, kulturellem Kapital, aber auch finanziellem Kapital, weil dann hast du es nämlich. Du hast die Leute, die können im Arbeitsraum sitzen und alles perfekt durchzeichnen und
die müssen nicht nebenbei arbeiten.
Du hast aber die Leute, die müssen arbeiten oder die haben ein Kind oder die müssen jemanden pflegen oder die kommen im Architekturstudium an und wissen erstmal gar nicht, wie ihnen geschieht. Das finde ich ist auch was. Man braucht, wenn man nicht aus der Welt kommt, ich sehe es sozusagen an mir selbst. Also ich habe niemanden in meiner Familie, der was mit Architektur zu tun hat. Ich sehe jetzt aber meinen Sohn, der 10 Jahre alt ist, der mit Architekt Tourmutter und Grafikdesigner Vater einfach auf einem anderen Level ist. Und so habe ich das damals auch wahrgenommen, als ich angefangen habe zu studieren. Es gab einfach Leute, die waren so weit entwickelt, die waren, weiß ich nicht, man hat das Gefühl, die sind mit einem Cutter in der Hand und einer Pornalflasche. Das ist ihr Ding. Und dann gibt es aber andere Leute, die müssen aber nachreifen. Und dafür hat man fast im Studium ja oft gar keine Zeit, weil du hast es gerade verstanden, dann machst du schon deine Bachelorarbeit, dann brauchst du schon dein gutes Portfolio und dann brauchst du eigentlich auch schon das Büro deiner Eltern und irgendwie nette, wohlhabende Freunde, die dir dann an dein erstes Projekt besorgen. Und das ist natürlich echt Sprengstoff, schon bei uns im Kleinen in dieser Architekturwelt, aber natürlich auch auf die gesamte Gesellschaft.
Und umso älter du wirst, umso krasser wird's natürlich, weil dieser Vorsprung dann irgendwann nicht mehr einholbar ist. Und ich glaube, als eine Hinzufügung zu dem, was du gerade gesagt hast, ich glaube, es ist gar nicht so sehr das, was mache ich jetzt, der Cutter und Ponal, ne, sondern eher tatsächlich auch eine gestalterische Sprache. Also kann ich überhaupt die Codes, also à la Bourdieu, kann ich überhaupt die Codes sprechen, die die Klasse oder das Milieu betrifft, für die man gestaltet, ne? Also ich glaube, dass da auch oft Klassenunterschiede sehr, sehr stark und sehr, sehr schnell sichtbar werden und dann gewisse Menschen, das ist klar, ne? Wir haben das auch schon öfter besprochen, aber so das eigene Büro aufzumachen nach dem Studium direkt wäre für mich keine Option gewesen. So, und das ist natürlich jetzt nochmal in der wirtschaftlichen Situation, die angespannter ist, für die nächste Generation, die jetzt nachkommt, nochmal viel krasser. Also wer will da oder kann da überhaupt noch ein Büro aufmachen? Ist auch eine sehr interessante Frage.
Ja, und es ist halt schon auch interessant, wie, also da gibt's doch auch diesen Twitter-Thread, what rich people can do oder so. Das ist ja in der Architektur auch so ein bisschen, ich muss sagen, auch als Lehrende hat man ja diesen Drang, dass man den Leuten alles, was sozusagen, also es gibt Architektur und es gibt keine Architektur und dieses Lernen, was der Unterschied zwischen den beiden ist, das bestimmt ja sehr, sehr stark den Anfang des Studiums und dass man, es gibt einfach Leute, denen fällt das leicht oder die wissen das und die können das und anderen Leuten fällt es nicht leicht, die kommen dann mit, das sind dann wirklich immer so wie so Überbleibsel, also Dinge, die man halt kennt, irgendwie Einfamilienhäuser, Carports, so, das sind so und dass das ja total stark abgelehnt wird. Oder so dieses alles, was so aus dem normalen, alltäglichen kommt, das ist ein Teil des Studiums, das eigentlich zu verlernen. Und das finde ich einfach interessant, so als Praxis.
Wobei mir gerade, ich hatte letzte Woche ein paar Gastvorträge und in einem dieser Vorträge gab es dann auch die Diskussion, wie kann man denn Architekturkommunikation beispielsweise wieder anschlussfähiger machen, ne? Und dann hat man auf einmal die Rückwärtsrolle, die man wieder machen muss, weil das den Kanon, den wir haben, sprachlich und auch visuell, der oft so wenig anschlussfähig ist mit anderen Menschen, die eben nicht diese Ausbildung hatten, dass man sich jetzt quasi wieder fragt, wo, oder zumindest die Leute, die Architektur auf einer breiten gesellschaftlichen Ebene anschlussfähig machen wollen, dass die sich wieder fragen, aber wie können wir denn jetzt unsere eigene Kommunikation verändern, damit andere Leute verstehen, was wir eigentlich kommunizieren wollen? Also die Entwicklung finde ich auch gerade ganz spannend.
Ja, und nicht nur die Kommunikation, sondern es gibt ja schon auch ein Ringen zwischen diesem modernistischen, was jetzt, und dieser Rekonstruktion, ne? Und es gibt ja Leute, die sagen, Wir wollen Rekonstruktion, ne? Und dass das ja, also ich bin auch nicht dafür, aber das ist ja sozusagen, das bedeutet ja Querdenken, das geht nicht, das ist ausgeschlossen so. Also finde ich schon interessant, also was man so eigentlich auch teilweise ja unterbewusst einfach mitbekommt und auch dann einfach weitermacht. Und bei uns, also in Weimar war das halt total krass, das hat sich so aufgeweitet mittlerweile, wir hätten halt niemals ein Satteldach gemacht. Wir waren so begrenzt, deswegen, das finde ich schon gut.
Ich glaube, dass diese Symbolik und die Aufladung von Elementen und Bildern auch ganz viel zu tun hatten mit Social Media. Das kam ja auch schon in einigen letzten Episoden vor, die wir hatten, auch bei Annette Spiro beispielsweise, wie das mit Architekturausbildung auch zu tun hat. Und da finde ich auf jeden Fall dieses Thema Coding und welche Bilder verwendet man, schlägt natürlich auch über in die Ausbildungen. Genauso andere Themen, die mit sozialen Medien zu tun haben. Ich würde gerne nochmal zu euch spielen. Und zwar zu dieser Frage, die wir vorher so angeschnitten haben, zum Thema Perspektive und Ausblick. Weil wir sind ja eine Generation Mittelbau schon. Das heißt, ihr seid noch mal ein Stück jünger. Wie blickt ihr denn gerade so auf eure Architekturzukunft? Vielleicht mag da jemand was zu teilen. Es wird geworfen.
Ob? Werfe. Ja, hi. Ich kann aktuell was aus dem dänischen Kontext vielleicht dazu beitragen, falls es interessant ist.
Genau. Sehr gerne.
Also, ich habe jetzt gerade meinen Master in Aarhus gemacht und was man da so mitbekommt, ist, dass es extrem schwierig ist auf dem Jobmarkt. Liegt vielleicht auch an kleinen Ländern, wo diese Effekte vielleicht super schnell zuschlagen. Und dann ist das halt auch verbunden mit einem Jahr auf alle Fälle irgendwie warten, falls du nicht schon Kontakt über ein Praktikum bekommen hast. Und der eigentliche Plan, der dann vielleicht auch für viele Internationals ist, die abroad studieren, ja, funktioniert dann nicht, dass man da auch irgendwie einen Berufseinstieg findet und dass man dann eventuell auch ja irgendwie Plan B, C, D in Erwägung zieht aktuell und dann vielleicht doch nochmal irgendwo anders hingeht und ja, man kann das so ganz banal sagen, irgendwie nicht so hippe Büros dann doch auch mal in Erwägung zieht und so eine Überbrückungszeit irgendwie gerade versucht zu finden.
Wenn du noch dazu was sagen magst, vielleicht kannst du dir vorstellen, ein Büro zu gründen oder ist für dich klar, dass du eher angestellt arbeiten wirst?
Ich glaube, dass es kommt darauf an, wer da beteiligt ist. Also ich glaube, dieses Ein-Mann-Büro, das ist gar nicht mehr so ein Ding, dass man das alleine durchzieht. Das sieht man ja auch an Gruppierungen. Ihr habt jetzt zum Beispiel auch mit Fakt das angesprochen. Und ich glaube, das lernt man dann schon auch im Studio, dass man mit Projekten in der Gruppe einfach viel bessere Projekte am Ende machen kann und kann man vielleicht auch sehen, jetzt hier in Hannover, da gibt es das Abrisskollektiv, was als Kollektiv extrem viel und Beeindruckendes, finde ich, schon zusammengetragen hat zum Abriss in Deutschland. Und wenn man das sogar aus dem Studio in ein eigenes Atelier mit reintragen kann nach dem Studium, dann finde ich das ja eine Möglichkeit, genau.
Danke fürs Teilen. Vielleicht mag noch jemand was sagen.
Hallo, ich schreibe gerade meine Masterthesis und habe jetzt auch in 3 Wochen die Abgabe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das irgendwie ganz anders vorgestellt. Also dieser Stress der Zukunft, würde ich sagen, weil ich werde jetzt noch ein weiteres Semester nach der Thesis hier an der Uni machen, weil ich mir die Zeit nehmen wollte, mich darauf vorzubereiten, was auf mich zukommt, weil man sich erst jetzt intensiv damit beschäftigen kann. Und ich könnte mir das gar nicht vorstellen, dass ich jetzt nächstes Semester direkt arbeite. Also natürlich hat man als Werkstudentin irgendwo auch gearbeitet, aber diese Auswahl, die hat man einfach jetzt gerade nicht. Und das ist ein bisschen schade, deswegen muss man so sich mit dem so ein bisschen zufrieden geben, was man bekommt. Und diese Möglichkeit, die man im Master hat, dieses Entfalten, diese Richtung finden, hat man total. Also ich habe jetzt irgendwie so die Richtung gefunden, was mich interessiert. Aber kann das jetzt irgendwie gar nicht so ausleben, weil ich muss jetzt eigentlich das erst nehmen, was ich bekomme, würde ich jetzt mal so sagen.
Und was würdest du dir wünschen? Also welche Richtung?
Also ich interessiere mich eher so für das Design, für das Interior, würde ich jetzt sagen. Gar nicht mehr so für den Städtebau. Und das ist ja alles so ein bisschen, das sind ja von der Kunstausstellung bis so temporäre Sachen, die interessieren mich halt mehr, aber die werden momentan ja auch nicht so gefördert. Deswegen könnte ich mich jetzt gar nicht in so einem Büro sehen, wo ich jetzt irgendwelche Trockenbauwände zeichnen muss. Das wäre für mich dann irgendwie so nach 7 Jahren Studium ein bisschen nicht das, was ich mir vorgestellt habe.
Ist denn für euch alle klar, dass ihr nach dem Studium aus Hannover weggehen werdet oder gibt es auch hier eine Perspektive? Also gibt es Büros, die aktuell interessant sind, wo man sich vorstellen könnte, man könnte sich bewerben oder ist klar, es geht nach Berlin, München oder Zürich?
Da hat jemand ganz stark genickt. Da würde ich gerne hören, was denn.
Zum Thema weg auf jeden Fall. So böse das gegenüber dem schönen Hannover klingt, aber wir haben es gerade schon gehört, irgendwie eine Perspektive aus dem Ausland. Und ich glaube, der Trend im Moment ist auch dahin, dass wir nach dem Studium ganz viele irgendwie gar nicht in Deutschland bleiben wollen, weil hier auf alles so ein bisschen, ja, eingeschlafen wirkt, würde ich fast behaupten. Das heißt irgendwie, es ist nicht genügend Geld in der Baubranche, um vernünftige Projekte realisieren zu können, die eben diesen Interessenfaktor, den du gerade angesprochen hast, wecken können. Und wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie Richtung Schweiz, Niederlande, Belgien schaut, da ist irgendwie noch mehr geschehen in der Baubranche drin. Und jetzt gerade Beispiel Schweiz, auch eben Geld. Das heißt, es wird weiter gebaut und Leute sind daran interessiert zu investieren und damit dann ja irgendwie auch in unsere Zukunft zu investieren. Und das scheint hier gerade so ein bisschen, ja, schwierig zu sein, auch irgendwie, was wir aus Erzählungen von Freunden, die jetzt im letzten Jahr fertig geworden sind, die suchen seitdem. Und das finde ich erschreckend irgendwie, dass man das hier in Deutschland, wo man eigentlich ausgebildet wurde, nicht sich dann nicht verwirklichen kann in einem Büro und dann quasi nur die Option offen ist, entweder selbst zu gründen, was dann aber genauso schwierig, finde ich sogar schwieriger ist, oder in einem Kollektiv zu arbeiten, was, würde ich fast behaupten, sogar so ein bisschen eher die Zukunft des Arbeitens in unserer Generation ist.
Danke dir.
Ich hoffe, das klingt einfach nicht so deprimierend irgendwie, was jetzt hier den letzten drei Kommentaren rauskam, aber was mir irgendwie eingefallen ist, ist, dass diese Kommunikation innerhalb des Studiums, was aktuell Tatsache auf dem Jobmarkt ist, dass die irgendwie gar nicht stattfindet in der Lehre. Also es werden Inhalte vermittelt, die sind gut, mal weniger gut, es ist spannend. Man hat vielleicht Freiräume, eigene Themen auch mal zu bearbeiten. Aber so wirklich realistische Abbilder der Tatsachen, so die, wie es aktuell vielleicht in dem eigenen Kontext hier ist, das finde ich sehr schwach vertreten, so in der Lehre, in der Kommunikation. Und da kann ich sagen, also das ist in Dänemark ganz, ganz anders. Das ist super starr zusammengebunden. Da gibt es eigentlich auch nur zwei Schulen, also Royal Academy in Kopenhagen und in Aarhus, die Architecture School. Und da ist das aber sehr klar kommuniziert. Jetzt sieht es gerade so aus. Die Büros sind super interessiert an der Hochschule und gucken auch rein. Man versucht auch Workshops in der Hochschule zu realisieren. Und dann ist das irgendwie mit so einer, ja schon, mit so einem Wissen verbunden, wenn man graduiert. Okay, aktuell ist das die Sache. Man wird eben nicht so überrascht. Und man ist vielleicht auch nicht so geblendet von Sachen, die so vielleicht gar nicht selbst überprüft sind. Also weil ich glaube, man findet schon Räume in Deutschland. Nur dieser Drive so, ja okay, ich gehe jetzt nach Belgien, Benelux-Staaten, ich gehe in die Schweiz, der ist einfach jetzt gerade so medial auch total drin. Aber wenn man dann wirklich mit Leuten sich unterhält, die sich versuchen zu bewerben, dann kriegt man halt nur die Rückmeldung, ja, da ist eigentlich auch alles gerade zu. Also man bekommt immer so kommuniziert Abbilder, aber die Tatsachen, die sind dann noch was anderes und die könnten doch eigentlich vielleicht in der Uni Platz finden, dass die auch kommuniziert werden.
Also ich kann vielleicht noch eine Perspektive hinzufügen. Ich war letztes Wochenende mit Freunden, was trinken, die auch gerade einige Beteiligte an diesem Abend, haben auch gerade das Architekturstudium abgeschlossen oder vor so einem halben Jahr abgeschlossen und hatten eine sehr ähnliche Perspektive, auch so, also schon viele Bewerbungen rausgeschickt und noch nichts gefunden. Und dann haben dann sehr intensiv überlegt, wie kann man da jetzt mit umgehen. Das kann sein, dass wir das noch rausnehmen müssen dann für die finale Folge. Ich weiß gar nicht, ob ich das so spoilern darf. Aber die Idee war, bei denen sich so zusammenzuschließen als so ein kleines Wettbewerbskollektiv, weil sehr viele Büros kurzfristig für Wettbewerbe dann oft suchen oder halt diese Peaks gar nicht abpuffern können und dann quasi so als Wettbewerbskollektiv sich bei etablierten Büros zuzuschalten und denen quasi zu pitchen, dass man die Wettbewerbe abfangen kann. als eben einen Ausgleich, weil gleichzeitig wir am deutschen Markt ja die Situation haben, dass es für junge Büros extrem schwierig ist, überhaupt in diesen Wettbewerbsmarkt zu kommen. Also was ich ganz interessant finde, ist tatsächlich, dass dann Leute versuchen, so dieses System zu hacken, um quasi sich selbst Arbeit zu beschaffen, damit man überhaupt anfangen kann. So, das fand ich als Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, ganz interessant.
Also ich meine, wir wollen jetzt nicht zu tief in diese Wettbewerbsfrage reingehen. In der Schweiz gibt es super viele offene Wettbewerbe. Jeder mit einem Architekturmaster kann auch teilnehmen. Ich habe auch schon ein paar gemacht. In Deutschland ist das nicht so. Und in Deutschland, ich bin viel in Kontakt mit so jungen Arbeitskreisen in den Kammern. Ich bin auch im Redaktionsbeirat der Architekturkammer Berlin. Und es ist halt schon so, dass ich von gewissen Stellen bewusst nicht dafür eingesetzt wird, dass junge Leute zum Zug kommen. Und wenn es mal passiert, wie in Braunschweig oder jetzt in Siegen, dann wird sich beschwert. Es gibt natürlich einfach dieses System, das wir in Deutschland haben, na, du darfst es nur machen, wenn du es halt schon dreimal gemacht hast. Sie möchten eine Schule bauen, also bitte weisen Sie uns nach, dass Sie in den letzten 5 Jahren 3 Schulen gebaut haben, so und so viele Mitarbeiter haben, dieses Budget umgesetzt haben, dann können sie sich bei uns bewerben. Und ich finde halt, das ist gerade ein bisschen auch zu Ende erzählt, weil wir reden davon, wir brauchen Innovation, die Leute lernen neue Sachen, Bauwende, blablabla, Umbaukultur. Aber da lässt man es halt zu, dass ohne architektonische Kriterien vorzugeben oder das auch zu bewerten, teilweise Leute, Schulen und Forschungseinrichtungen nach und nöcher bauen, die auch gar nicht mehr Innovatives da reinbringen können. Und ich finde, man sagt überall, Erfahrung wird jetzt gerade anders bewertet. In dem ganzen Architektur-Wettbewerbsvergabesystem in Deutschland haben wir auf jeden Fall eine Überbewertung von Erfahrung. Wer durch Deutschland geht, sieht es auch. Wir sind teilweise, werden halt Sachen recycelt, aus der Schublade geholt. Und es wäre ja eigentlich so ein Potenzial, die Jungen, die gerade ganz andere Lehrinhalte bekommen haben, die neues Wissen haben, die viele Ideen haben, auch einfach mal ranzulassen. Also in der Schweiz ist es halt auch so, wenn ein junges Büro einen Wettbewerb gewinnt, dann wird geprüft, sind die dazu fähig? Und wenn die nicht dazu fähig sind, dann kriegen die halt ein Partnerbüro an die Seite gestellt und dann machen die es partnerschaftlich, bauen die das. Aber in Deutschland geht das geht nicht ganz am Anfang runter. Also man darf ja nicht immer seine Idee oder seinen Hut in den Ring werfen. Und ich glaube, dieses, was du auch beschreibt hast, dass sich alle so gehemmt fühlen und alle so aufgehalten fühlen, das ist natürlich in der Weise, das verstärkt sich auch immer mehr, aber es ist ja auch so. Und ich finde es interessant, auch aus meiner eigenen Perspektive. Ich habe ja in Weimar abgeschlossen. Ich fand es super. Aber der Arbeitsmarkt hat mir kein Angebot gemacht. Also mit einem kleinen Kind zu Hause in Leipzig, das, was da ging, also das hätte ich auch zu Hause bleiben können. Ich habe dann ja einen anderen Weg gefunden. Aber das muss ja eigentlich alles nicht sein. Man könnte ja auch versuchen, es etwas offener zu gestalten und eben auch sozusagen die neuen Themen und so Raum dafür zu schaffen, auch in der Wettbewerbs- und Vergabepraxis. Und da können wir vielleicht jetzt auch nochmal zu diesem Aktivismus, sich beteiligen, sich organisieren. Eben hat jemand gesagt, die meisten Büros sind ja nicht mehr so Ein-Leute-Büro. Wenn man jetzt aber an die Statistiken von den Bundesarchitektenkammern sieht, dann sieht man, dass eigentlich über 50% der Büros in Deutschland Ein-Mann-Ein-Frau-Büros sind, dass es einige von 2 bis 5 Mitarbeiter gibt und sehr, sehr wenige ab 10 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, das sind nur ganz wenige. Und man sieht auch, dass der Teil der Angestellten Jahr für Jahr steigt. Und damit ist ja sozusagen eigentlich eine Erzählung gebrochen, ne? Also früher hat man ja gesagt, ich studiere Architektur, ich bin Architekt, selbstverantwortlich, ich mache mich dann selbstständig. Das geht heute nicht, oft gar nicht mehr. Die Leute haben nicht die Möglichkeit und damit ist dann eigentlich sozusagen der Architekturarbeiter, der Architectural Worker geboren, der sozusagen sein ganzes Leben lang angestellt arbeitet. Der natürlich, auch wenn er sich so begreift, ganz andere Anforderungen an seine Arbeit, seine Arbeitsumgebung, an sein Gehalt hat, weil es eben nicht mehr ist, ich gehe 2-3 Jahre in die Lehre, ins Künstlerstudio und danach kann ich sozusagen die Selbstverwirklichung starten, sondern man ist abhängig beschäftigt. Und wir merken ja also, das ist ja Teil von Kontextur, wir sind seit Jahren in Diskussionen über Arbeitsbedingungen und es fehlt eben der Schritt zu einer organisierten Gewerkschaft. In der Schweiz ist das jetzt gerade der Fall. Und hier sind wir, hier passiert es nicht. Es gibt irgendwie so kleine Ansätze, aber man schafft nicht diesen Unmut, der auf jeden Fall in dieser Branche steckt, irgendwie zu organisieren. Und da sind wir vielleicht dann auch nochmal bei der Hyperpolitik. Vielleicht kannst du das nochmal.
Ja, ich muss kurz ein Buch-Promotion hier machen für Anton Jägers Buch Hyperpolitik. Es gibt gerade auch einen sehr guten Artikel dazu, bei der Zeit, so eine ganz kurze Zusammenfassung zu der These da drin. Also wir haben den diskutiert direkt nach der EU-Wahl und die These ist eben, alle sind wahnsinnig aufgeregt und echauffiert, also weil alles hyperpolitisch ist. Das heißt, es entstehen immer wieder so Aufregungspeaks, die aber vorwiegend verbleiben in einem digitalen beziehungsweise unorganisierten Raum. Also weil es einfach keiner... Oder es gibt zu wenig größere Organisationen. Die Gewerkschaften haben einfach viele Mitglieder verloren über die letzten 20 Jahre. Alle sind wahnsinnig beschäftigt mit Erwerbsarbeit. Das heißt, es ist schwer, überhaupt sich zu organisieren abseits der eigenen Arbeit. Das heißt, wie kann eigentlich noch Wandel und Transformationsprozess angestoßen werden?
Und langfristig.
Langfristig. Auf einer gesellschaftlichen Ebene, wenn man eben gar nicht mehr organisiert ist in irgendwelchen institutionellen Rahmen, ne? Und das ist, da sind wir wieder da, wo du quasi angefangen hast. Wie kann man sich eigentlich in der Architektur organisieren? Wie kann man da größere Kraft entwickeln? Und für mich hängt da durchaus auch die Frage dran, wie kann man überhaupt in der Klimakrise agieren? Wie kann man sich in der Polykrise verhalten? Welche Netzwerke hat man um sich rum, um überhaupt handlungsfähig zu sein?
Weil ja auch der gesellschaftliche Aufstieg immer wieder die Vereinzelung einfordert. Also wir haben das zum Beispiel, ist auch wieder ein ganz interessanter Vergleich, Deutschland-Schweiz. Es gibt ja in Deutschland die Architects for Future, ist ja eine große Gruppe. Und in der Schweiz gibt es Countdown 2030, die wir auch im Podcast schon hatten, die sich auch mit der Klimakrise beschäftigen. Und in Deutschland wurde Architects for Future eine Gastprofessur an der TU Berlin angeboten. Dann wurde aber gesagt, naja, wir brauchen hier jetzt einen Professor und eine Professorin. Also wählt aus eurem Kollektiv mal diejenigen aus, die das jetzt werden wollen, die jetzt Professor und Professorin werden sollen. Und in der Schweiz haben die, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ausgegangen ist, könnt euch das vielleicht im Podcast anhören, da erzählt er, wie sie es so ein bisschen machen, haben sie eine Gastprofessur dem ganzen Kollektiv angeboten, also den 72 Leuten. Und das ist natürlich schon eine Frage, wenn man immer wieder in Kollektiven operiert, wenn es dann darum geht, wer darf es denn dann machen? Das ist ja auch im ganzen Wissenschaftsbetrieb so, alle Papers, alle Veröffentlichungen, meistens zählt nur der Erstgenannte oder die Erstgenannte. Also wir brauchen eigentlich auch, alle denken, dass dieses im Kollektiv arbeiten gut und günstig und nötig ist, braucht es sozusagen auch andere Strukturen, um so die Leute, die daraus kommen, das zu übernehmen in die Belohnungssysteme, die wir halt haben. Wer wird Professor, wer kriegt ein Buch, wer kriegt eine Veröffentlichung, wer kriegt einen Preis?
Aber eben um nicht nur ums Abzubilden ist schwierig, sondern eben gleichzeitig auch zu vergüten, ne? Weil wie entlohnst du 72 Leute für eine Professur? Also es gibt eine ähnliche Situation gerade an der ETH, das ZAS ist auch ein Kollektiv von jungen Architektinnen, die sind, glaube ich, so um die 20 Leute, die haben auch jetzt quasi einen Lehrauftrag für ein Semester bekommen und stellt sich genau dieselbe Frage. Und dann, die Schweizer basteln dann oft irgendwie so eine Sonderlösung, da geht es dann immer irgendwie, aber in deutschen bürokratischen Strukturen ist es dann oft nicht in der Form möglich, das abzubilden.
Genau, und gleichzeitig wirft es ja auch die Frage auf, dass es an einem elementaren Punkt eigentlich unserer Gesellschaft auch rüttelt, dass wir über persönliche Verantwortung gehen. Also du bist persönlich verantwortlich, das, was du tust, was du machst, was du sagst. Wie ist denn eigentlich dann die Verantwortung geregelt, wenn du immer ein Teil eines Riesenkollektivs bist? Und das haben wir auch schon erfahren in Interviews, Podcast-Interviews, die wir gemacht haben. Dann sprechen ein, zwei Leute. Du musst es aber mit dem ganzen Kollektiv abgesprochen werden. Und dann ist irgendjemand, nein, das kannst du nicht für uns sagen. Du sprichst ja gerade für die Gruppe. Und wie ist es auch, wenn Kritik aus so einer großen Gruppe geäußert wird, an eine Einzelperson? Das ist ja das, was wir oft gerade sehen, dass man aus einer großen, eventuell auch anonymen Gruppe herausspricht und aber konkret eine Einzelperson adressiert. Und ich glaube, das muss alles geklärt werden, weil das ist halt eben nicht so. Ich kenne auch in Leipzig ein Kollektiv, die meinen, wir hatten schon dreimal den Mediator da. Es gibt so viel Streit, dass das, also ich denke, das ist voll richtig, gemeinschaftlich, kollektiv, aber man kann halt nicht so tun, als würde es nicht eine Million Konflikte produzieren. Und es muss einfach strukturell sich überlegt werden, wie man mit kollektiver, kreativer Arbeit auch umgeht.
Ja, und wie man sie eben auch vergütet, ne? Weil das ist, also, ist natürlich schon immer die Frage, oder die wahrscheinlich auch für euch relevante Punkt. Es gibt in Berlin auch zuhauf Kollektive, die einfach wahnsinnig viel tolle Arbeit, aber leider unbezahlt machen. Und das ist halt das Nächste, ne? Es ist toll und es ist ein toller Einstieg. Aber man muss schon auch überlegen, wie beutet man sich eben nicht die ganze Zeit selbst aus. So.
Positiver Abschluss.
Nein, wir schließen noch nichts ab. Aber es geht
ja
noch
schon
weiter.
Also ich kann noch mal so für mich sagen, ich wohne ja in Leipzig, in Sachsen, sagen, dass unsere Gesellschaft, es ist ernst. Wir haben im Osten 3 Landtagswahlen und das wird einfach, unsere Systeme werden unter Druck kommen und ich denke, es geht halt schon darum, diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt, der ist einfach bedroht durch das System, wie wir es halt gerade haben, dass man, also man merkt, man ist wütend auf den nicht funktionierenden Staat, man ist wütend auf andere, also selbst wenn es ist einfach, es muss wieder Schmieröl reinkommen. Also kann schon sagen, ich bin besorgt.
Beide besorgt, würde ich sagen. Aber ich glaube, also du hast vorher so zwei Stränge irgendwie aufgemacht, ne? Der Aspekt der Rahmenbedingungen, die es gerade gibt, um Architektur zu produzieren, die Logik Kammer, die Logik Berufsprofil Architekt, Architektin, den Weg des Wettbewerbs, ne? Die Strukturen, die man kennt. Ja, die gibt's. Also wir bespielen ja all diese Ebenen. Und den zweiten Strang, den es aber gibt für mich, oder aus meiner Perspektive, ist auch das im gebauten Raum arbeiten, aber nicht zwingendermaßen in diesem Rahmen unterwegs zu sein, ne, zu überlegen, wie kann eben Transformation auch anders gehen, wo kann ich Impact haben? Also gar nicht so sehr die Boxen auszumalen, wie du das vorher genannt hast, sondern eher zu schauen, wie lässt sich das System hacken und wo kann man einsteigen, um den Unterschied zu machen. Und das ist, glaube ich, schon was Tolles an der Architekturausbildung, um mit was Positivem zu enden hier, dass man wahnsinnig reichhaltiges Skillset bekommt und vor allem ja trainiert wird, Dinge zu machen und zu initiieren und zu tun. Und das, zumindest für mich, war das so ein etwas, was ich aus dem Studium mitgenommen hat, das ich bisher in jedem Projekt irgendwie gebrauchen konnte, ne? So strategisch drüber nachzudenken, wie baue ich das jetzt, wie mache ich das, wie gestalte ich mir auch die Rahmenbedingungen, so dass ich arbeiten kann. Also ich glaube, man kann sich schon gut überlegen, welche Spur man gehen will oder ob man vielleicht irgendwas dazwischen macht. Also es gibt auf jeden Fall Spielraum, was zu machen und man muss es ja nicht alleine machen, das wurde ja vorher auch schon gesagt. Die Zukunft oder dieses Zusammenarbeiten in unterschiedlichen Setzungen mit Leuten, mit mehreren Leuten, ist auch was, was viel natürlicher ist, als es noch war, als wir studiert haben. Und ich glaube schon, dass das auch einen großen Unterschied macht, dass man es eben gewohnt ist, in unterschiedlichen Formationen zu arbeiten, sich zu organisieren in größeren Teams und vielleicht daraus eben auch sich Strukturen entwickeln. Also es wurden vorher auch die Abriss-Kollektive genannt oder die Anti-Abbruch-Organisationen. Es gibt ja nicht nur in Hannover hier Leute, die sich da drum scheren. Es gibt Abbrechen, Abbrechen München, es gibt Jan des Orania in Berlin. Also da sieht man schon, es kommt gerade aus diesem jungen Architekturbereich auch relativ viel Organisation. Und klar ist das unprofessionell, in Anführungszeichen. Also ne, es ist jetzt, es ist alles noch nicht so groß wie Architects for Future, das ist alles noch nicht so groß wie Fridays for Future, was auch immer. Aber man merkt so, es tut sich was, es gibt da Vernetzung, die Leute reden miteinander.
Und es gibt eine tolle Kontexturliste dazu.
Und es gibt eine tolle Kontexturliste dazu. Ja, ne, also ne, wir sind ja genauso Teil von diesen Dingen, die da gerade entstehen. Und ich glaube, allein dieses Mindset so, dass man sagt, okay, ja, wir können da auch einen Teil beitragen, anstatt wie früher zu sagen, nee, wir sagen euch aber nicht, woran wir jetzt arbeiten. Das macht schon einen Riesenunterschied. Ich glaube, ich würde noch mal eine letzte Runde Fragen machen.
Community Managerin Angelika, yes, wirft den Wirbel wieder zurück.
Wir haben jetzt ja gerade so viele Themen noch mal aufgemacht. Ich habe noch mal so eine Frage zum Thema Krise, Politik, Ökologie. Wie sehr beschäftigen euch diese Themen denn? Ist es sowas, was sich total weit weg anfühlt? Oder habt ihr das Gefühl, nach dem oder während des Studiums habt ihr auch verstanden, was diese Themen mit dem Architekturstudium oder Architektur an sich zu tun haben?
Und seid ihr auch zufrieden, wie die in der Lehre hier adressiert werden? Was sehr schwierig ist übrigens, aber...
Ja, also ich glaube, erstmal muss man sagen, dass irgendwie, wenn wir entwerfen lernen irgendwie, glaube ich, dass es schon spannend ist. Also man denkt ja immer über Zukunft nach und ich glaube, das ist eine große Qualität, was man lernt und das kann man, glaube ich, auf ganz verschiedenen Ebenen einsetzen. Da würde ich mir fast noch mehr wünschen, zu überlegen oder diese Perspektiven zu sehen, wo man diese Qualitäten, dass man irgendwie ein Projekt entwickelt, dass man über Zukunft nachdenkt und das auch versucht zu kommunizieren. Ich glaube, das kann man auf ganz verschiedene aktuelle Herausforderungen anwenden. Und ich weiß jetzt, also ich glaube, es wäre noch spannend zu überlegen, wie man jetzt auch auf aktuelle politische Herausforderungen, wie man dort zum Beispiel, wenn man an die Ukraine denkt, zum Beispiel, welche Projekte könnten dort entstehen, was ist unsere Aufgabe als Architekturschaffende dort und wo sind auch vielleicht Grenzen, also was liegt vielleicht dann nicht mehr in unseren Handlungsmöglichkeiten und was aber gerade schon noch, also da würde ich mir noch mehr wünschen, in diese Richtung einzusteigen, aber ich weiß auch, wie schwierig das ist, sowas in der Uni in diesen doch, ja, da hat man irgendwie seine Projekte und so, wie man das einbinden könnte.
Danke. Wer mag übernehmen?
Hi. Also vielleicht nochmal zu dem Aktivismus in Bezug auf grünes Bauen, Architects for Future und so weiter. Ich habe meinen Abschluss jetzt gemacht, den Bachelor, und konnte beobachten, dass eigentlich die meisten Projekte rundherum, also ich sag mal 95%, sich grundsätzlich damit auseinandergesetzt haben, im Bestand zu bauen oder umzubauen. Also ohne dass da jetzt ein direkter Bezug da wäre, ja. Und das ist cool, mir gefällt selber gut und ist eine unheimlich gute Übung, um sich auf diese kommenden Herausforderungen irgendwie einzustellen, ja.
Danke fürs Teilen. Wer mag noch?
Hi. Ja, also ich bin gerade dabei, meine Masterthesis vorzubereiten und merke auf jeden Fall, ja, dass es auch sehr wichtig ist, irgendwie, ja, dann doch politisch und gesellschaftlich auch irgendwie Themen mit reinzunehmen. Und das ist irgendwie für mich so ganz, ja, unabwendbar eigentlich. Und ich versuche mich jetzt gerade, ja, oder bin gerade dabei, mich auch mit Ostdeutschland auseinanderzusetzen, wo ihr gerade drüber gesprochen habt. Und jetzt, ja, die jüngsten Ergebnisse zeigen das ja auch nochmal, dass es auf jeden Fall auch wichtig ist, ja, nicht nur immer an diesen Großstädten zu denken, sondern halt auch wirklich zu sehen, wo halt auch Unzufriedenheit ist und wie man vielleicht auch städtebaulich oder architektonisch Antworten finden kann oder ja, da auch einfach so ein bisschen so ein Augenmerk drauf legen sollte aus meiner Sicht. Und das halt nicht einfach immer so total links liegen zu lassen. Deshalb finde ich es halt auch sehr wichtig, halt diese Themen mit zu integrieren und zu schauen, was halt im Rahmen des Möglichen ist, da auch die Aufmerksamkeit zu schenken.
Danke. Danke fürs überhaupt Mitmachen. Ich glaube, wir sind jetzt alle zufrieden, wenn sie diesen Würfel nicht mehr bekommen. Deswegen würde ich sagen, wir machen noch eine Schlussrunde. Falls ihr noch Fragen habt, gibt's jetzt die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen. Und sonst machen wir jetzt aber zu, wenn ihr gar nichts mehr wissen wollt. Also ihr könnt jetzt auch andere Sachen fragen, die nichts mit dem zu tun haben, was wir jetzt gerade besprochen haben. Und sonst würden wir den Abschluss machen. Ich glaube, das sieht nach Abschluss aus. Dann Habt einen schönen Abend. Danke fürs Mitsprechen und eure Positionen teilen. Es gibt noch Pizza, die Pizza nicht vergessen. Und ja, danke Katharina. Es war sehr schön in Hannover. Danke für die Einladung vor allem und für dieses phänomenale Setup, das wir hier bekommen haben. Es war ganz toll, sehr gemütlich. Und
ja, super, vielen Dank. Also danke an euch, dass ihr gekommen seid und schön, dass wir uns auch mal wiedersehen. Yay.
Das war's für heute mit dem Kontextur-Podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und hinter den Kulissen sind wir natürlich schon am Arbeiten an den nächsten Episoden. Wir freuen uns also immer auf Feedback und Rückmeldungen, auch gerne zum Thema, was wünscht ihr euch, was würdet ihr gerne hören, auf einer inhaltlichen Seite. Wenn ihr den Podcast außerdem unterstützen möchtet, dann leitet ihn gerne an andere Personen weiter, die sich auch für die Themen rund um den gebauten Raum interessieren. Hinterlasst uns Kommentare auf Spotify, Instagram oder Apple Podcasts und unterstützt uns auf Steady. Bis zum nächsten Mal und wir hören uns. Tschüss!